Einmal Irak, was haben wir hier?
Hier ist einmal Irak, fünfmal Syrien.
In our experience, a lot of them don't really know the Czech Republic that well. For them, it's really just a stop on the way. A lot of them also already have family and friends in Western Europe from the previous years, so they are going to sort of reunite and reconnect with their family elsewhere.
Die Frau, die ihr eben gerade gehört habt, heißt Hanna. Sie erzählt davon, dass die flüchtenden Menschen, die gerade aus der Türkei in Prag ankommen, weiter möchten in den Westen. Ihrer Erfahrung nach wollen diese Menschen wieder mit ihren Familien zusammenkommen. Der Mann, der davor gesprochen hat, ist ein Polizist. Er hat im Zug von Prag nach Dresden die Leute abgezählt, die aus einem anderen Land kommen und Flüchtende sind. Hanna ist eine freiwillige Helferin in Prag. Sie versorgt ankommende Geflüchtete. Und zwei LVZ-Reporterinnen haben Hanna getroffen und noch ganz viele Menschen mehr, unter anderem auch dieser Polizist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und in dieser Folge spreche ich mit LVZ-Reporterin Antoni Rietschel und Fotografin Stella Weiß. Denn gestern, wir nehmen diese Folge übrigens am 13. Oktober auf, saßen die beiden im Zug von Prag nach Dresden, um syrische Geflüchtete zu begleiten. Denn aktuell kommen viele Geflüchtete auch nach Deutschland, unter ihnen auch syrische Menschen. Sie reisen von der Türkei weiter in den Westen und kommen auch nach Sachsen. Hier sind die Erstaufnahmestellen für Asylbewerber mittlerweile zu 70% gefüllt.
Was waren so Sachen, die euch im Kopf hängen geblieben sind? Welche Eindrücke habt ihr mitgenommen, die jetzt direkt so wieder hochkommen, wenn ihr daran denkt?
Also das Erste, was mir so aufgefallen ist, als wir aus dem Bahnhof rausgekommen sind, wir wussten, dass dort Flüchtlinge sein sollen. Aber ich wäre tatsächlich erstmal fast vorbeigelaufen, weil die irgendwie da jetzt mir zumindest erstmal nicht groß aufgefallen sind. Und dann erst, als wir ein bisschen mehr rumgelaufen sind, haben wir dann gecheckt, dass sie dort sind, einfach im Park.
Genau, also es ist ein Park an dem Bahnhof, wenn man so rausgeht aus dem Prager Hauptbahnhof. Und da sind viele, also da sieht man erstmal auch viele Reisende, die mit dem Rollkoffer ankommen und aber auch viele Obdachlose, die da sitzen, viel Polizei, die da kontrollieren, weil es halt offensichtlich auch Schlägereien und sowas gibt. Und wir sind da so lang gelaufen oben an der Wiese und dann stand da so eine Gruppe von jungen Männern. Und wir sind dann einfach hingegangen und haben die halt angesprochen, Stella und ich. Und was mir dann so, glaube ich, jetzt von der gesamten Reise im Eindruck gekommen ist, also einfach von dem Sein in dem Park, aber auch von der Reise im Zug, ist zu sehen, dass die wirklich teilweise nicht mehr dabei haben als das, was sie jetzt irgendwie am Leib tragen. Also der eine hatte dann, den wir getroffen haben, hatte noch eine Gürteltasche um und in der Gürteltasche war irgendwie einfach nur eine Powerbank gewesen, glaube ich.
Genau, Kopfhörer, eine SIM-Karte.
Genau, ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld war noch drin. Sein Handy hatte er verloren, war weg, also hatte er nicht mehr. Und die Klamotten, die er getragen hat, also erstmal so, ne, das waren irgendwie Jeans und auch so ein Hoodie und so Sneakers, von denen man jetzt erstmal so denken würde, okay, also ist ein junger Mann und trägt das, aber das waren halt Sachen, die er erst auch frisch bekommen hatte von so Helfern einfach. Aber das war halt alles, was sie hatten. Der hat, glaube ich, losgefahren mit einem Koffer, hat er erzählt, mit 25 Kilo aus der Türkei.
Genau, ja.
Und den Koffer hat er dann aber irgendwo in einem Wald zurückgelassen, weil die halt natürlich viel zu Fuß unterwegs sind und versuchen auch der Polizei auszuweichen oder auch wegrennen vor der Polizei. Und da ist so ein Koffer natürlich hinderlich.
Genau. Und auffällig war vielleicht auch, dass sie nicht so witterungsmäßig angepasst waren. Also es war schon sehr kalt. Die hatten jetzt alle nicht dicke Jacken an oder so. Manche hatten auch kurze Hosen an und genau, nur dünne Jacken irgendwie.
Warum wart ihr eigentlich in Prag? Warum ist es interessant, dorthin zu fahren und mit geflüchteten Menschen aus Syrien beziehungsweise dann aus der Türkei zu sprechen?
Also es ist ja einfach gerade so, dass wir in Sachsen erleben, dass mehr Flüchtlinge ankommen, eben nicht aus der Ukraine, sondern junge Männer, die aus Syrien ursprünglich kommen, die eigentlich jetzt zuletzt zum Beispiel in der Türkei gelebt haben als Flüchtlinge, weil es ja eben dieses Abkommen gab, dass sie dort bleiben und nicht weiterreisen sollen nach Europa. Und jetzt erleben wir, dass die kommen. Und die kommen halt jetzt auch vor allem über die tschechische Grenze. Und ein Anlaufpunkt ist halt Prag. Also und von Prag fährt halt direkt ein Zug nach Dresden, nach Deutschland, der EC. Den kennen vielleicht Leute, die als Touristen nach Prag fahren. Da fährt man gerne mit. Das ist so ein alter EC mit so einem ganz schönen Bordrestaurant, wo man gerne sitzt und sein Käffchen trinkt oder ein Palatschinken isst. Und mit den Zügen sind die eben in der letzten Zeit vermehrt nach Deutschland gekommen. Teilweise Hunderte auch, ne, in der Woche. Und deswegen sind wir hingefahren, um zu gucken, wie das vor Ort aussieht, wie die nach Deutschland kommen. Weil das natürlich hier die Kommunen vor Herausforderungen stellt. Weil Sachsen hat ja jetzt zum Beispiel viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Die Kapazitäten sind jetzt, glaube ich, insgesamt in den ganzen Unterkünften bei 70%. Das heißt, wenn jetzt, es ist noch Platz da, aber wenn das jetzt anhält, natürlich in den nächsten Wochen und Monaten, ist halt die Frage, wie man die Leute halt aufnimmt. Viele von denen sind nicht registriert in Europa, also in anderen Ländern. Eigentlich müssten die Asyl beantragen in den Ländern, wo sie ankommen in Europa. Machen sie nicht teilweise, werden auch nicht registriert. Und das heißt, sie können auch nicht zurückgeschickt werden jetzt von Deutschland. Das heißt, wenn sie dann in Deutschland sind und Asyl beantragen, dann bleiben sie halt erstmal hier und dann muss halt Platz geschaffen werden für die. Und deswegen war es jetzt ein Thema, deswegen sind wir hingefahren.
Und könnt ihr mal von Anfang bis Ende das beschreiben, was ihr so erlebt habt?
Antoni und ich sind eben ja Dienstagvormittag in den Zug gestiegen, sind dann nach Prag gefahren. Als wir in Prag dann angekommen sind, haben wir uns direkt erstmal am Hauptbahnhof umgeschaut und sind dann eben auf diese Gruppe von Geflüchteten gestoßen, sind direkt mit denen ins Gespräch gekommen, haben dann gefragt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen und so weiter. War ein bisschen schwierig erst mit, weil die alle kein Deutsch konnten, kein Englisch, wir natürlich auch nicht Arabisch können. Wir sind dann irgendwann wieder weiter ins Hotel, haben kurz eingecheckt, sind abends wieder zurück. Da gibt's immer eine Hilfsorganisation, die sich um die Geflüchteten kümmert. Wir haben das dann begleitet, haben gesehen, wie sie Essen bekommen. Gegen Abend sind dann noch viel mehr gekommen. Alle aber auch so ein bisschen im Dunkeln. Also man konnte vieles nicht so zuordnen. Viele wollten auch nicht mit uns sprechen oder nicht sich kenntlich zeigen und so weiter. Und genau, viele haben dann irgendwie versucht, mit Taxis rüberzukommen oder Schleppern oder zu Fuß. Also es war nicht ganz klar. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir mit dem Zug fahren und gucken, ob irgendwelche auch mit dem Zug fahren. Und das war dann auch tatsächlich so. Und wir haben uns dann mit denen ins Abteil gesetzt, irgendwie geguckt, was passiert. Irgendwann kam dann die Polizei nach Bad Schandau, ist einmal durch den Zug, hat alle eingesammelt, die sie gesehen haben. Und genau, sind dann in Dresden am Hauptbahnhof wieder raus, haben die in die Erstaufnahmestelle sozusagen von der Polizei gebracht. Und das haben wir alles begleitet, so die Grobfassung.
Stichwort nicht kenntlich, die wollten sich nicht kenntlich zeigen. Wie hast du dann fotografiert? Also du hast ja ein paar Fotos mitgebracht und wie bist du da vorgegangen?
Ja, das war so ein bisschen die Sache, wir kommen ja dann natürlich hin mit so dem Plan, wir wollen das fotografieren, wir wollen dann Text zu schreiben, das soll in die Zeitung. Und die Leute haben einfach eine richtig, richtig lange Reise hinter sich, die haben natürlich jetzt keine Lust, dann irgendwie auch direkt fotografiert zu werden. Irgendwie, die sind selber so mit sich beschäftigt und mit ihren Problemen. Und wir kommen dann mit diesem Plan, dass wir jetzt irgendwie mit denen was machen. Und wichtig war da erstmal so ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Wir haben viel mit denen gesprochen. Ich habe dann irgendwie erklärt, dass ich Bilder machen kann, wo sie nicht erkenntlich sind, wo man ihr Gesicht nicht sieht. Ich habe dann irgendwie ihnen gesagt, sie sollen die Hand vors Gesicht halten oder sie so ein bisschen von hinten fotografiert und dann die Fotos immer direkt gezeigt, dass sie irgendwie sicher waren sozusagen, dass sie nicht erkannt werden. Weil was es für Konsequenzen haben kann, wissen wir gar nicht. Es kann irgendwie in Syrien sein, dass irgendwer die sieht und dann ihre Familie in Gefahr kommt oder dass sie irgendwie, einfach weil sie illegal eingereist sind, irgendwo anders Probleme bekommen. Und das wissen wir nicht, das ist auch egal eigentlich für uns, aber wichtig ist, dass wir halt das respektieren und genau, einfach nicht da irgendwas machen, womit die nicht zufrieden sind am Ende und in Gefahr kommen könnten.
Und wie fühlst du dich damit? Also ich meine, das ist ja erstmal auch eine Hemmschwelle wahrscheinlich für dich, oder?
Ja, natürlich. Also ich bin da ja auch irgendwo Eindringling in deren privaten Bereich. Irgendwie auch in, ja, die sind ja auch in prekären Situationen, haben zerrissene Klamotten, riechen auch ein bisschen, weil sie einfach seit Tagen, Wochen wahrscheinlich nicht duschen konnten und einfach immer die gleichen Klamotten anhaben. Ja, gleichzeitig merkt man so, es ist wichtig, auch darüber zu berichten, dass andere Menschen das wissen, dass es das gibt einfach. Und das ist dann so ein bisschen dieser schmale Grat, den wir dann auch, oder auch Antoni beim Schreiben, den wir dann gehen und versuchen, einfach auf sie einzugehen, aber gleichzeitig auch ihre Geschichte erzählen zu können. Aber immer eben im gegenseitigen Einverständnis.
Die Reportage von Anthony findet ihr ab Samstag auf lvz.de, da könnt ihr es lesen. Normalerweise steht so ein Artikel ja hinter der Bezahlschranke, aber als treue Podcast-Hörerinnen und Hörer bekommt ihr einen Code, nämlich abo.lvz.de/story. Darunter könnt ihr euch anmelden und 2 Monate lang kostenlos LVZ-Artikel lesen. Natürlich könnt ihr aber auch weiterhin alle spannenden Themen hier kostenlos hören. Den Link für die 2 Monate kostenlos findet ihr in den Shownotes. Du hast ja auch erwähnt, dass ihr euch nicht richtig verständigen konntet. Also, dass die Geflüchteten eben kein Deutsch sprechen konnten, beziehungsweise kein Englisch. Wie habt ihr euch verständigt?
Also, wir sind da erstmal hingegangen und ich habe dann eben gefragt, so, do you speak English? Dann gab es immer einen, der konnte so 1, 2 Sätze. Das ist dann irgendwie auch gefühlt immer sofort derjenige, der in der Gruppe dann für alle spricht oder irgendwie auch verantwortlich ist, habe ich das Gefühl. Das sind Leute, die sich gefunden haben, einfach auf der Reise und sich gegenseitig helfen. Dann kann der vielleicht so 1, 2 Wörter. Und dann hatten wir erstmal jemanden gehabt, der kam aus Deutschland. Das war ein junger Syrer, der wartete auf seinen Bruder. Und der hat ein bisschen mitgeholfen und am Ende lief es ehrlicherweise über Google Translate. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir dann mit meinem Handy da gestanden haben und dann immer so reingesprochen haben und dann hat das praktisch verschriftlich, also meine deutschen Sätze auf Arabisch, dann haben die sich das angeguckt und es war dann auch teilweise auch, ja, also es war, lief dann auch ganz gut, aber es kam auch manchmal ein bisschen Quatsch raus. Also dass sie es nicht so richtig verstanden haben, was ich jetzt gemeint habe. Und der eine hat dann aber auch immer, wenn er eingesprochen hat, nochmal angeguckt und hat das Arabisch korrigiert, damit es bei mir nochmal besser ankam. Das haben wir dann auch im Zug gemacht später und da war es fast wie so ein stummer Dialog eigentlich, weil die waren halt sehr, die waren einfach fertig, die da saßen. Die haben auch sehr leise einfach miteinander gesprochen, auch kaum miteinander gesprochen, waren sehr müde, haben dann trotzdem gesagt, ja, wir können mit euch sprechen, in Anführungszeichen. Und dann haben wir halt eben tatsächlich, saßen wir mit 2 Handys dann gegenüber, so, ne. Ich hatte mein Handy, in das ich irgendwie geschrieben habe. Das habe ich dann immer so hingehalten. Dann hat er in sein Handy geschrieben und hat mir das praktisch so hingehalten. Und man kann dann natürlich nur so einfache Sätze fragen, ne. Also, wo kommst du her? Wo bist du aufgebrochen? Warum bist du aufgebrochen? Wo willst du hin? Warum willst du nach Deutschland? Warum bleibst du nicht in der Tschechischen Republik? Wo sind deine Sachen, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Also so Fragen, die dann natürlich komplexer, aber trotzdem interessant sind. Also zum Beispiel, wen hast du eigentlich bezahlt dafür, dass du hierher gekommen bist? Darüber reden die erstens sehr ungern. Zweitens ist das aber auch sehr schwierig natürlich zu erfragen mit Google Translate. Genau, also deswegen sind das dann natürlich aus unserer Sicht, wir können da nicht die komplette Geschichte erzählen, wir können das natürlich auch nicht alles, was sie erzählen, sagen, das stimmt so. Da ist auch viel Scham spielt eine Rolle. Also eben die Frage, auch wir haben auch gefragt, so, ne, also der eine hat dann irgendwie an seinem Arm gezeigt, hatte so, keine Ahnung, also so Wunden am Arm, die verheilt, so kleine Narben. Und ich ehrlicherweise bin erstmal erschrocken, als ich es gesehen habe. Und das hat er halt gemerkt, es war aber einfach von mir einfach so eine Reaktion. Und er hat gesagt, alles gut, es waren nur Mücken. So, also so nicht so schlimm, im Wald, ne? Und dann hat uns halt die von der Hilfsorganisation später erzählt, nee, das ist Krätze. Die sind halt Infektionskrankheiten, die kriegen, wenn die unterwegs sind. Und die hat halt auch gesagt, kommt halt ganz oft vor, dann entzündet sich das, es wird nicht behandelt. Und dann bleiben diese Narben zurück. Und die hat halt auch gesagt, jeder Schnitt, den die da irgendwie im Wald oder sich verletzen, ist für die halt ein Gesundheitsrisiko, was für uns jetzt nicht so wichtig wäre. Und darüber reden die natürlich nicht, weil die haben auch ganz versucht, viel zu überspielen. Das hat man halt auch gemerkt. Also in dem Park, in dem wir waren, das sind halt junge Männer und wir waren für die irgendwie auch eine coole Ablenkung, hatte ich das Gefühl, weil die sind da einfach den ganzen Tag und langweilen sich und warten darauf, dass es irgendwie weitergeht. Und keine Ahnung, haben dann auch immer viel gelacht, wenn sie irgendwie erzählt haben oder wollten dann auch irgendwie, dass Stella mit ihnen einfach, dass sie mal ein Porträtfoto von ihnen macht, also ne, was wir nicht veröffentlichen, aber einfach genau, oder Selfies. Spannend. Oder Selfies machen so mit denen, ne? Also das fanden die dann halt irgendwie spannend, aber versuchen dann halt auch viel zu überspielen einfach von dem, was sie hinter sich haben. Und was man vielleicht noch sagen muss als Journalist, ist man da halt in einer schwierigen Rolle, weil sie natürlich auch fragen, im Zug dann, weil es war klar, dass die Polizei kommt irgendwann, ob wir helfen können, wenn die Polizei kommt. Und ich denen halt sagen muss, ich bin halt Journalistin. Ich kann euch nur sagen, was ungefähr passieren wird, wenn die Polizei kommt. Aber ich kann halt nicht sagen, liebe Polizeibeamte, wir sind mit denen unterwegs, bitte nehmt die nicht mit. Das, so funktioniert das natürlich nicht. Also man muss denen das dann auch klar sagen. Weil die denken dann eben auch, also eben sobald man dann irgendwie mit denen in Kontakt tritt, ist man natürlich irgendwie ein Orientierungspunkt, weil die sind halt hilflos so ein bisschen und orientierungslos. Die wissen nicht, was mit denen passiert. Und wenn man dann mit denen redet oder mit denen da zusammen sitzt, dann ist man halt irgendwie automatisch aus deren Sicht so ein bisschen auch mitverantwortlich.
Ja, oder auch eine Vertrauensperson.
Oder Vertrauensperson, genau. Aber man ist eine Vertrauensperson, weil man ist dann da, man spricht die Sprache dann eben von dem Land, wo sie hinwollen. Und dann hoffen die natürlich auf Hilfe, man muss aber dann ganz klar sagen, so funktioniert das halt nicht.
Ist euch das dann schwierig gefallen, das abzuwehren? Weil natürlich macht das ja betroffen, schätze ich.
Als Journalistin ist es meine Aufgabe, das zu dokumentieren. Und ich versuche da ganz klar einfach für mich auch eine innere Grenze zu setzen. Also einfach um, weil sonst wird es für mich schwierig, auch das zu berichten. Natürlich macht mich das betroffen, es lässt mich auch nicht kalt. Aber ich denke dann so, das ist jetzt gerade mein Job. Und deswegen versuche ich da eben dann auch in dem Moment eine klare Grenze zu ziehen. Und ich habe es in der Vergangenheit schon erlebt. Also ich habe schon Flüchtlinge mal begleitet, 2015. Da ist es auch schon passiert, dass dann gefragt wurde, kannst du helfen? Und ich sagen musste, nee. Und deswegen war das jetzt für mich in dem Moment jetzt nicht so schwer, denen das zu sagen. Auch wenn mich das natürlich betroffen macht, was mit denen da passiert.
Ja, aber wir wussten vorher davon ja auch. Also das war jetzt nicht, dass wir da einfach hin sind und es dann irgendwie wir die plötzlich getroffen haben, sondern wir haben uns ja auch ein bisschen drauf vorbereitet. Und dadurch konnten wir uns dann schon ein bisschen davon distanzieren. Was aber nicht heißt, dass einen nicht betroffen macht.
2015 haben wir es ja auch gesehen, da du es jetzt eben gerade auch angesprochen hast, als so viele Flüchtlinge zu uns kamen, war das erstmal eine große Hilfsbereitschaft, die da war. Und dann ist es umgeschlagen. Wir haben Pegida und Legida erlebt. Meint ihr, das könnte wiederkommen? Oder meinst du, Antonin, dass das wiederkommen könnte, jetzt da wieder so ein Strom an geflüchteten Menschen zu uns kommen, die halt in der Türkei nicht bleiben?
Man muss erstmal, glaube ich, nochmal sagen, dass 2015 war das ja eine Art einmaliges Ereignis. Also das war halt so der Krieg in Syrien, das war so die Krise in der Ferne und dann kamen Menschen halt hierher so, ne, und auch ziemlich unkontrolliert und eine sehr große Masse an Menschen. Das ist jetzt vielleicht mit der Zuwanderung, also der Zahlen, jetzt noch nicht zu vergleichen mit 2015 und ich würde, glaube ich, auch warnen davor, das zahlenmäßig jetzt so zu vergleichen und auch von dieser, also diese Bilder so ein bisschen wieder herauf zu beschwören. Aber was wir jetzt halt sehen ist, dass wir in Deutschland halt mit verschiedenen Krisen konfrontiert sind, also die Leute direkt konfrontiert sind. Es ist nicht mehr weit weg, Krieg ist nicht mehr weit weg. Die eigentliche wirtschaftliche Situation wird für die Leute auch schwieriger mit steigenden Energiepreisen. Und wir sehen ja jetzt schon auch mit den ukrainischen Geflüchteten, dass eine gewisse Solidarität da abnimmt. Also dass da dann auch die Frage gestellt wird, warum bekommen Leute, die mit SUVs hier einreisen, Flüchtlingshilfe? Die Frage, ob das eigentlich Billigautos teilweise ist, beziehungsweise es sind halt trotzdem Flüchtlinge, die auf der Flucht von dem Krieg sind, muss man halt diskutieren. Aber da wird eben auch die Frage gestellt, ist das überhaupt gerechtfertigt? Und wenn natürlich jetzt noch zusätzlich Leute kommen aus Syrien, die hier untergebracht werden müssen, die auch Hilfe brauchen, und die Kapazitäten eben weiter ansteigen in den Flüchtlingsunterkünften, die Kommunen vor Herausforderungen gestellt sind, dann sind das Sorgen, die man auf jeden Fall ernst nehmen muss. Gleichzeitig haben wir halt gesehen, dass eben diese Sorgen, also dass man die auch diskutieren muss und es ist umso wichtiger ist eigentlich, dass man sehr früh jetzt auch mit den Leuten nochmal einen Dialog vor Ort tritt, also dass sich da Netzwerke bilden von verschiedenen Akteuren, wo man darüber redet, dass die Leute halt kommen. Also die kommen, das wird sich auch nicht ändern. Es gibt zwar jetzt verstärkte Grenzkontrollen zwischen Tschechien und der Slowakei, die sind aber auch zeitlich begrenzt und die Polizei geht davon aus, dass die Zahlen wieder ansteigen werden in der Zukunft und das ist eigentlich, dass die Leute jetzt eher warten, bis wir wieder einreisen. Das heißt, das Problem lässt sich nicht irgendwo anders lösen. Die Leute werden hierher kommen. Umso wichtiger, dass man eben darüber spricht vor Ort, die Leute informiert. Weil wir eben auch gesehen haben 2015, wie leicht sich diese Sorgen, die die Menschen möglicherweise berechtigterweise haben, aber eben auch missbrauchen lassen von Organisationen vor Ort, Und in Sachsen ist es ja nun speziell so, dass wir hier nun verschiedene Organisationen haben, die sich aufgrund dieser Flüchtlingsfrage eben überhaupt formiert haben. Also wir erinnern uns noch an diese Fackelläufe oder Lichtelläufe in Schneeberg zum Beispiel. Oder vor den Szenen in Klausnitz, also wo Leute vor einem Bus standen und Flüchtlinge beschimpft haben auf lautstark, oder in Heidenau, wo Rechtsextreme und Leute, von denen man jetzt nicht glauben würde, dass sie mit Neonazis marschieren, randaliert haben von einer Asylunterkunft. Also wir kennen das alles. Und umso wichtiger ist halt, dass man das bedenkt und nicht zu einer Spaltung beiträgt in der Frage, also als demokratisch verfasste Politiker, sondern das halt ernst nimmt und versucht auch nach Lösungen zu suchen und versucht, die Bevölkerung mitzunehmen, weil die Krisenlage ist jetzt so komplex, dass ich verstehen kann, dass Leute vielleicht erstmal sagen, jetzt kommen die auch noch und jetzt müssen wir uns um die auch noch irgendwie kümmern. Und das Ding ist halt, ja, müssen wir halt. Also das ist halt einfach so. Und die Frage ist halt, wie wir damit umgehen.
Speziell die syrischen Geflüchtete kommen ja jetzt aus der Türkei. Warum ist das so?
Also es gab ja ein Abkommen eigentlich, also dass syrische Geflüchtete in der Türkei bleiben. Das Problem ist, dass das Regime von Erdogan sich jetzt wieder annähert an das Assad-Regime. Und dass die Geflüchteten befürchten teilweise, dass sie abgeschoben werden nach Syrien, wieder zurück müssen. Gleichzeitig ist die Stimmung in dem Land, in der Türkei selber, der Leute oder die Akzeptanz gegenüber von Syrern halt auch immer geringer, weil auch die Türkei natürlich von Krisen betroffen ist. Auch da gibt's halt eine hohe Inflation und Rassismus gegen Syrer und Angriffe gegen Syrer. Und wir haben einen getroffen, der hat in der Türkei gearbeitet als Schneider und hat halt eben erzählt, ja, er hat halt schwarz gearbeitet, in einer Wohnung gewohnt mit 10 Leuten in einem Zimmer und ist halt nicht bezahlt worden. So, ne? Und dann hat er halt eben auch erzählt, dass es eben Angriffe gibt. Und er dann eben auch gesagt hat, so zu viel Nazis, hat er dann gesagt. So, ne? Und deswegen wollte er weg.
Genau, und ihm wurde auch der Zahn ausgeschlagen tatsächlich. Also er hatte den einen Schneidezahn nicht mehr, genau deswegen.
Genau, also das hat er auch erzählt. Und deswegen wollen die halt natürlich aus dem Land weg. Die Frage ist jetzt, warum kommen die nach Deutschland? Weil grundsätzlich könnten sie natürlich überall in der EU Asyl beantragen. Und die Antwort auf die Frage ist, glaube ich, dass halt, oder eine der Antworten auf die Frage ist, dass natürlich Deutschland in der Vergangenheit, auch eben mit 2015, dass da eben die Leute, also damals schon eine Art Fixpunkt einfach war, dass man da hinfährt nach München oder über München nach Deutschland einreist. München ist irgendwie Deutschland. Und dass die Erfahrung natürlich ist in den anderen Ländern, dass die Unterbringung von Asylsuchenden einfach sehr viel schlechter ist. Ne? Also, dass man dann teilweise in irgendwelchen Zeltstädten schlafen muss in der Kälte oder in so Detention Centers, die eher wie Gefängnisse jetzt wirken, in denen man untergebracht ist. Beziehungsweise Länder halt auch, also zum Beispiel in der Tschechei ist es offensichtlich so, dass dann halt gesagt wird, ja, also es ist eine Polizei, wenn sie die Geflüchteten aufgreift, dass sie dann den Zettel geben, sagen, ja, ihr könnt jetzt halt Asyl beantragen, wenn das halt nicht macht, dann müsst ihr halt das Land verlassen. So. Und dann ist es halt irgendwie auch egal, wohin sie reisen. Und gleichzeitig sind die Detention Centers in Tschechien wohl total überfüllt, eben auch mit Geflüchteten. Das wäre eigentlich so der erste Anlaufpunkt für die. Das heißt, die sind dann halt unterwegs und dann ist halt die Frage, wo sollen sie hin? Und dann reisen sie halt nach Deutschland, weil das sowieso eigentlich das Land ist, wo sie hinwollen. Und das ist jetzt nur die Durchreise. Und hier ist ja einfach das Aufnahmeverfahren ein anderes. Ne? Es ist so, die Polizei, wenn die Polizei in den Zügen aufgreift, ist illegale Einreise. Und weil sie eigentlich woanders schon in die EU eingereist sind. Und dann werden die aufgenommen, dann kommen die eben in diese Zentralstellen, dann werden die registriert, beziehungsweise wird geguckt, sind die schon mal irgendwo registriert worden, die Fingerabdrücke werden genommen von denen. Und dann werden die in eine Polizeidirektion gebracht, wo erstmal eine Anzeige gestellt wird wegen illegaler Einreise, aber gleichzeitig sie bekommen halt praktisch dann auch den Hinweis, okay, ihr müsst halt eine Erstaufnahmeeinrichtung gehen. Dann läuft das Asylverfahren an für die, ne? Dann sind sie offiziell hier Asylsuchende, wenn sie nicht schon woanders registriert sind. Und es gibt einfach so ein klares System, wie das hier halt läuft, ne? Und es gibt eine Art der Unterbringung. Genau.
Also es ist eigentlich gar nicht so bedrohlich auch, wenn die Polizei hier Geflüchtete aufgreift?
Ich glaube, das ist für uns schwer zu beantworten, ja, weil wir nicht die Personen sind, die halt aufgegriffen werden. Ja, also ja,
klar.
In dem Zug ist die Situation natürlich schon so gewesen, dass sie angespannt sind und dass eben schon die Frage war, was passiert, wenn die Polizei kommt. Weil das für die natürlich eine Bedrohungslage ist, weil die Angst ist da, dass sie zurückgeschickt werden. Sie sagen halt, ne, wir wollen nicht zurück, ich will nicht zurück. Und das ist für die natürlich eine Bedrohung. Und da wird auch immer geguckt im Zug, ne, wer kommt da jetzt gerade vorbei, kommt jetzt die Polizei. Und ich sag mal so, diese Erstaufnahmestelle der Polizei ist jetzt auch kein Ort, wo man sich jetzt wohlfühlt, weil man da ja ankommt. Also die Polizei kommt, steigt in den Zug ein mit mehreren Beamten und das sind wirklich so.
Das ist schon eher härteres. So, also die sind eher ein bisschen härter unterwegs, würde ich sagen. Die wussten ja auch, dass wir als Journalisten im Zug sind. Wir wissen jetzt nicht, wie das normalerweise abläuft. Und die werden dann schon ein bisschen barsch so aus den Abteilen rausgeholt und dann irgendwie in Dresden dann in diese Erstaufnahmestelle gebracht. Und das ist schon eher kalt dort alles. Also es ist halt viel Beton. Da liegen so Matten irgendwie auf Betonboden in so einer riesigen Halle. Und also ja, nach so einer Reise ist es jetzt nicht das Ankommen, was sie sich wahrscheinlich erhofft hatten.
Genau. Also die Polizei natürlich ist erstmal dann ihre Aufgabe, die halt zu registrieren und zu kontrollieren. Und sie haben jetzt halt so einen Raum gefunden am Hauptbahnhof in Dresden in so einem ehemaligen Marché. Also wer das kennt, das ist so, das ist, wo man früher so schön frühstücken konnte, auch irgendwie in Dresden, wenn man irgendwie auf dem Weg zum Zug war oder sich ein nettes Baguette geholt hat. Und da werden die dann halt aufgereiht und dann kriegen die halt alle eine Nummer und dann wird alles durchsucht und dann ist das alles ein bisschen provisorisch aufgebaut, was man verstehen kann einerseits von der Polizei aus. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt da reinkomme und dann steht da so ein Bauzaun mit so ein paar Planen verhangen und dahinter soll ich mich dann komplett ausziehen. Und dann wird mir halt in alle Körperöffnungen geguckt von Beamten, ne, von Leuten, die jetzt nicht meine Sprache sprechen. Ich spreche deren Sprache nicht. Man kann sich nicht verständigen, nur mit Händen und Füßen eigentlich. Und dann geht's weiter, eben Fingerabdrücke nehmen. Und wie gesagt, das ist halt der Gang, wie es sein soll, ne? Also wie es läuft. Und das ist auch sehr organisiert, wie die das da machen. Und es läuft sehr ruhig auch ab am Ende. Und die geben sich da schon Mühe, aber es ist jetzt nicht das, ne, was man jetzt ja möchte, wahrscheinlich auch nach so einer langen Reise, nach so einer Bedrohungslage. Unten gibt's dann für die auch noch ein Verpflegungspaket, also wo die kriegen so ein Beutelchen, weil das dann auch ein langer Tag ist, nochmal für sie, weil sie dann eben warten müssen, bis sie in die Polizei können. Es werden dann Verletzungen auch behandelt. Also viele von denen haben halt Fußverletzungen, wirklich geschwollene Füße, gebrochen teilweise, wo ich nicht weiß, wie sie gelaufen sind die ganze Zeit. Und das wird halt behandelt dann. Also erstmal dort. Und teilweise kommen sie auch ins Krankenhaus, wenn es so schlimm ist, dass es nicht anders geht. Das ist erstmal so ein Ort, wo die Polizei sagt, das ist der Ort, wo sie jetzt erstmal kurz zur Ruhe kommen können, bis es dann irgendwie weitergeht. Und in gewisser Weise ist es das auch, aber es ist halt eben auch, ja, es ist ein Provisorium erstmal.
Wo kommt denn die Polizei ins Spiel? Ab welchem Zeitpunkt?
Die Polizei kommt ins Spiel hinter der deutschen Grenze. Also es ist jetzt so, dass in Bad Schandau, also in der sächsischen Schweiz, dann immer Beamte zusteigen, wenn der EC durchfährt und dann durchgehen. Also die laufen dann eben durch den Zug und gucken in die Abteile und sammeln die dann ein aus den Abteilen. Und wie gesagt, setzen die dann in so zwei Abteile rein, wo die dann warten müssen. Und dann fährt der Zug nochmal 20 Minuten bis nach Dresden. Und dann werden die eben aus dem Zug rausgeholt, weil in Dresden hält der EC, der fährt dann weiter nach Berlin, für mehrere Minuten, sodass das jetzt nicht den Betriebsablauf irgendwie stört. Es dauert aber halt ein bisschen, bis man die da halt irgendwie rausholt. Und es ist halt so ein bisschen schräg, weil natürlich dann Leute von draußen mit den Koffern irgendwie dann da stehen. Und auch im Zug Leute, weiß ich nicht, mit Koffern und schicken Taschen und haben sich gerade irgendwie einen Kaffee geholt aus dem Bordrestaurant am Morgen oder ihrem Palatschinken und dann da sitzen und ja, dann diese Jungs da vorbeigeführt werden, die halt nichts haben, also außer das, was sie am Leib tragen und dann da rausgeführt werden und eben auch einfach sehr still sind. Es ist einfach auch ein sehr stiller Moment irgendwie, also in diesem ganzen Lautstärke des Bahnhofs irgendwie so still sind plötzlich und dann da draußen irgendwie stehen und ja, sich eben dieser Situation ergeben. Es gab halt viel Kritik an der Polizei in der Vergangenheit, also eben an dem Vorgehen am Bahnhof, was auch an mangelnder Kommunikation lag, weil eben dieser Teil des Bahnhofs plötzlich so abgesperrt wurde und man hat gesehen, dass Polizisten irgendwelche Leute kontrolliert haben, die eine andere Hautfarbe besitzen. Es gab den Vorwurf des Racial Profiling. Es war nicht richtig klar, was da eigentlich passiert. Und die Polizei hat jetzt ihre Kommunikation so ein bisschen geändert, ist sehr offen. Also man kann eben dann in diesen Bereich auch rein, wie wir. Auch andere Teams waren da oder werden noch da reinkommen, sodass man sich das angucken kann und sie sehr offensiv erklären, was eben da passiert. Und das ist ja so etwas, was jetzt noch nicht so wirklich in der letzten Zeit klar geworden ist, wie die vorgehen. So, ne? Ist das eben, ja, wie werden die da eigentlich behandelt? So, ne? Da hat eine Polizei natürlich jetzt auch ein Interesse daran, dass sie jetzt nicht als die Bad Cops alleine dastehen.
Was für einen Eindruck hattet ihr?
Von der Polizei? Die wussten, dass wir kommen. Die wussten, dass wir im Zug sitzen. So, ne? Und als die reingekommen sind in unser Abteil, da ging halt die Tür auf und das sind eben Polizisten, die sind ja breitschultrig groß, haben irgendwie die volle Ausrüstung irgendwie dabei, die natürlich dazugehört, die dann eben fragen, Passport, Englisch, so, ne, können kein Englisch. Ja, okay, aufstehen, so, also ab, ne? Und dann machen die so eine Handbewegung, sie aufstehen, so mitgenommen. Und dann ist immer praktisch, und dann reihen die sich so ein in so eine Art Karawane. Also da wird dann aus den Abteilen, werden die Leute eben dann rausgenommen. Und ich sag mal so, Stella und ich, glaube ich, haben dann irgendwann auch erkannt, woran man die erkennen kann. Also woran die Polizei die erkennt, oder? Also wir haben dann auch so ein bisschen für uns gesehen, dass es relativ leicht, in Anführungszeichen, ist, die auszumachen.
Genau, die haben halt gar kein Gepäck dabei. Die sitzen einfach mit unpassender Kleidung im Zug, haben nichts dabei, schauen so ein bisschen gestresst hin und her. Und ja, man erkennt das schon schnell.
Genau, und die haben sie dann eben rausgenommen. Das ging dann recht schnell. Und dann zieht so eine Karawane durch diesen Zug irgendwie mit irgendwelche Zuggäste, stecken den Kopf raus, fragen, was los ist, weil natürlich auch, also es sind viele Beamte, die dann im Zug sind, die während der Zug praktisch fährt, Richtung Dresden kontrollieren. Und dann werden die in zwei Abteile gesetzt. Die dürfen ihre Getränke behalten. Also die haben manchmal einfach einen Tee gekauft. So, ne? Sagen sie dann auch, nimmt mal den Tee mit und so, ne? Aber sie dürfen keine Telefone mehr benutzen ab dem Punkt, wo praktisch die Polizei sie da festgesetzt hat. Und dann ziehen die den Zug ein, fahren die und dann fahren die in Dresden ein, dann werden die rausgeführt, dann geht's über das Gleis Nummer 3 und dann werden die durch so eine Seitentür geführt, wo dann eben praktisch diese Erstaufnahmestelle für die, also von der Polizei, wo sie die halt kontrollieren, sich befindet. Und ab da läuft halt einfach wirklich viel über Handzeichen, arme Hände, was sie irgendwie denen sagen können. Man kann aber nicht miteinander reden. Und ich sag mal so, ich hatte das Gefühl, dass die Geflüchteten das so ein bisschen, dass sie sich so ein bisschen ergeben haben in dem Moment. Also es war so nach dem Motto, wir sind in Deutschland, okay, wir ergeben uns jetzt irgendwie so ein bisschen diese Situation, wir wissen nicht, was mit uns passiert. Wir machen es jetzt irgendwie einfach so.
Genau, einfach über sich ergehen lassen. Die haben auch untereinander dann eigentlich gar nicht mehr miteinander gesprochen und saßen dann einfach auf so einer Bank und haben gewartet, was passiert.
Warum wusste die Polizei, dass ihr drin seid im Zug?
Das haben wir vorher angemeldet bei der Bundespolizei. Also weil die Herausforderung ist ja so ein bisschen, wenn wir einfach so mitfahren als Journalisten. Ich habe zwar einen Presseausweis, den kann ich vorzeigen. Die Frage ist, können wir danach die Maßnahme begleiten? Also können wir dann mit hinterhergehen? So, ne? Und da ist es dann besser gewesen, die vorher zu informieren, dass man drin sitzt. Wir haben auch gesagt, wir geben uns zu erkennen in dem Moment, wo die Polizei eben auch kommt. Und das haben wir auch den Jungs gesagt, mit denen wir da saßen. Ich habe halt denen gesagt, wundert euch nicht, wenn die Polizei kommt, müssen wir sagen, dass wir Journalisten sind. Und dann kommen wir halt auch, mit. So, ne? Also wir laufen dann mit hinterher. Und für uns war es halt wichtig, denen das auch vorher zu sagen, der Polizei, weil wir eben in diese Einsatzzentrale mit rein wollten. Das hätten wir sonst nicht gekonnt, wenn wir uns vorher nicht angemeldet hätten, weil die Polizei auch mit einem Pressesprecher dann vor Ort ist. Also sie lassen einen nicht einfach da rein, sondern da ist dann jemand vor Ort von der Bundespolizei. Also wir wurden praktisch auch die ganze Zeit da durchgeleitet durch die einzelnen Stationen und der hat das natürlich erklärt, wie das da läuft. Wir hätten jetzt nicht mit den einzelnen Beamten da jetzt einfach so reden können.
Ja. Mhm. Genau, eine Gefahr wäre wahrscheinlich auch gewesen, wenn wir jetzt nicht vorher Bescheid gesagt hätten, dass wir im Zug sind, dass die Polizei irgendwie annimmt, dass wir denen geholfen haben, über diese Grenze zu kommen. Oder wir dann in so einen komischen, ja, in so eine komische Richtung kommen, gerückt werden.
Genau, ich hatte es nämlich auch schon mal erlebt, ich habe Flüchtlinge schon mal begleitet und da haben wir es nicht vorher angemeldet und da hat die Polizei dann uns unterstellt, also mir und dem Fotografen damals, na, im Zweifel habt ihr denen noch die Tickets gekauft. So. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, weil man ja eigentlich eben sich nicht gleich erkennen geben will, weil man jetzt auch nicht sagen kann, so, hey, wir sitzen hier übrigens mit Flüchtlingen. Also die Leute ja auch begleiten will bis zu dem Punkt, wo es kommt. Andererseits irgendwie der Polizei das melden muss, eben um diese Auseinandersetzung oder Diskussion halt irgendwie auch zu vermeiden, ob wir jetzt irgendwie Fluchthilfe möglicherweise noch irgendwie geleistet haben. Was wir natürlich nicht geleistet haben. So, ne? Also wir haben kein Geld gegeben, keine Tickets gekauft. Das würde jetzt total dagegen verstoßen, als Journalisten da aufzutreten. Und auch bei der Polizei musste Stella als Fotografin ja auch aufpassen.
Genau, die wollten auch eben nicht erkannt werden. Also denen war es irgendwie wichtig, mir dann immer wieder noch zu sagen, dass sie nicht fotografiert werden wollen mit Gesicht. Und genau, das war dann nochmal so eine Herausforderung, einmal die Geflüchteten nicht zu zeigen und die Polizei nicht zu zeigen.
Stella, worauf achtest du, wenn du eine Flucht nachzeichnest mit dem Fotoapparat?
Ja, also ehrlich gesagt muss ich sagen, das war auch echt das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Am wichtigsten ist für mich aber generell beim Fotografieren einfach Respekt dem Gegenüber. Und das habe ich auch einfach versucht, den Geflüchteten zu vermitteln, irgendwie, dass ich ihre Grenzen respektiere, dass ich sie nicht ungefragt einfach fotografiere ins Gesicht und sie damit in Gefahr bringe.
Und was natürlich ja auch krass ist, ist dieser Kontrast fotografisch auch festzuhalten, ne? Wenn wir dann in diesem Abteil saßen und ich weiß nicht, wer die Strecke kennt, von Prag nach Dresden, das ist eine sehr schöne Strecke. Also draußen zieht dann irgendwie die Sächsische Schweiz vorbei. Und ja. Der Nebel steigt irgendwie auf über der Elbe und drin sitzen eben diese, und wir waren immer so, ich habe halt auch gesagt, guckt mal, so weiß ich nicht, ja, ob vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, kurzen, einfach ihnen das zu zeigen auch so, ne? Aber dafür hatten die halt einfach gar keinen Blick, das hat die nicht, also verständlicherweise natürlich nicht interessiert und auch diesen Kontrast natürlich irgendwie zu zeigen zwischen dieser Schönheit und die da draußen vorbeizieht. Und wo wir halt wandern gehen irgendwie, ne? Und für die ist das so, okay, Hauptsache wir sind in Deutschland.
Ja, so. Aber tatsächlich mit dem Zug konnte man fotografisch relativ gut arbeiten, einfach weil die sich dann so ein bisschen ihre Gesichter in der Scheibe gespiegelt haben. Und dann dadurch, dass es noch relativ dunkel war, konnte man dann viel mit Unschärfe und Spiegelung arbeiten, dass man eben sieht, sie sitzen im Zug, es geht woanders hin, aber man sieht die Gesichter eben nicht. Und ja, das ist eben das Wichtigste.
Wie war denn das Zusammenspiel zwischen euch beiden? Weil, Anthony, du schreibst jetzt eine Reportage darüber. Der Text ist noch nicht erschienen zum jetzigen Zeitpunkt. Und Stella, du hast fotografiert. Wie habt ihr da zusammengearbeitet während dieser Reise?
Ehrlich gesagt war das viel so in Kooperation sozusagen. Also Anthony spricht dann mit den Geflüchteten, baut erstmal den Kontakt auf. Ich habe dann die Möglichkeit, das erstmal ein bisschen zu beobachten und die Situation einzuschätzen. Und dann dadurch, dass Anthony so ein bisschen Vertrauen geschafft hat, konnte ich dann damit reingehen, auch ein bisschen mit denen sprechen und dann eben auch Fotos machen. Und ich glaube, das war in vielen Situationen gut, dass wir zu zweit waren, dass eben nicht so die Aufmerksamkeit bei einer Person von uns lag. Ich glaube, dadurch hätte es auch ein bisschen bedrohlich wirken können. Und vielleicht hat es auch geholfen, dass wir zwei Frauen waren, die jetzt einfach kein bedrohliches Aussehen haben.
Ja. Also Stella hat ja am Anfang auch so die Kamera erstmal drin gelassen, also jetzt nicht gleich irgendwie das große Gerät auspacken, sondern ja, ich habe, wie gesagt, bin erstmal hingegangen, habe mit denen irgendwie gequatscht und mal irgendwann auch erzählt, was wir machen einfach. Und dann haben wir halt gesagt, okay, es ist in Ordnung, wenn Stella halt Fotos macht und genau. Und dann war es halt auch ganz gut, glaube ich, dass ich mit denen halt im Gespräch dann teilweise war und dann konnte Stella einfach so ein bisschen drumherum genau. Auch fotografieren, so. Dann waren die so ein bisschen abgelenkt, aber sie hat natürlich dann trotzdem ihnen auch die Fotos gezeigt, die sie gemacht hat, weil das haben die schon immer mitbekommen,
oder? Ja, ja, ja. Manchmal gab es dann auch Situationen, wo ich so ein bisschen von weiter weg Fotos gemacht habe und dann sehe ich, das wird wahrgenommen, direkt eigentlich, und dann entfernen sich gleich ein paar von der Gruppe. Und Das war dann gut, mit denen nochmal darüber zu sprechen und die Fotos dann gleich zu zeigen. So, hey, ich habe Fotos gemacht, aber ich habe jetzt nicht euch irgendwie bloßgestellt. Ich habe nicht eure Gesichter gezeigt. Genau, und das war dann einfach gut, dass wir da beide dann drüber sprechen konnten.
Ja, also ich finde auch cool, dass man sich einfach aufeinander so verlassen kann. Also das für mich ist es halt als Journalistin, die dann schreibt, muss, weil ich muss mit denen ja reden, einfach nicht, dass ich mich noch darauf konzentrieren muss. Und wir da beide irgendwie einen ganz guten Angang hatten, irgendwie auch, wir hatten auch Zeit, das war auch irgendwie genau. Ganz gut, dass es jetzt nicht so war, okay, wir brauchen es jetzt aber, so, wir müssen es jetzt und es ist uns jetzt egal, so, ne, irgendwie, sondern dass wir halt einfach auch Zeit hatten. Ich meine, wir haben echt Stunden in diesem Park zugebracht.
Genau, und dadurch, dass immer einer von uns mit denen sozusagen kommuniziert hat, hatte die andere Person dann immer ein bisschen Zeit, auch nochmal ein bisschen so eine Beobachterposition einzunehmen, ein bisschen nachzudenken, was jetzt wir noch fragen könnten, was wir noch fotografieren sollten und so weiter. Und alleine wäre das wahrscheinlich anstrengender geworden und vielleicht auch nicht so gut.
Danke für euren Einblick.
Ja, gerne.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Die Reportage und die Fotos von Anthony und Stella findet ihr am Samstag in der LVZ und auf lvz.de. Weitere Artikel zum Thema verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, damit ihr auch direkt was zu lesen habt. Wenn ihr einen Themenvorschlag, Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast@lvz.de. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt auf euch auf und macht es gut.